in dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
Michael, das wird spannend. Mehrere tausend der besten Podcast-Formate in über 40 Ländern widmen ihre Sendung eine Woche lang wichtigen Wohltätigkeitsorganisationen.
So ist es, Oliver. Podcaston heißt die Idee der beiden Franzosen Jérémy Magny und Yves Delnat. 2026 findet die Podcast-Charity-Woche zum vierten Mal statt und dieses Jahr sind wir von Turtle Zone Tiny Talks aus Deutschland mit am Start.
Die Einladung hat uns sehr gefreut, denn wir finden die Idee toll, dass weltweit Podcaster genau in diesem Moment, ebenso wie wir, ihre Reichweite dafür nutzen, um das Bewusstsein für verschiedene wohltätige Zwecke zu schärfen.
Podcasting for Good ist das Schlüsselwort und dabei kein Schlagwort. Es ist mittlerweile eine echte Bewegung. Das ist wichtig, denn Wohltätigkeitsorganisationen weltweit kämpfen damit, neue Zielgruppen zu erreichen und langfristige Verbindungen aufzubauen. Und traditionelle beliebte Fundraising-Formate wie Charity-Galas, Marathons oder Versteigerungen stoßen dabei immer öfter an ihre Grenzen.
Dies vorausgeschickt, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir Ihnen heute eine ganz besondere Episode versprechen. Wir begrüßen tolle Gäste und sprechen über ihre Herzensangelegenheit, eine Stiftung, die sich Bildung für Kinder in Not auf die Fahnen geschrieben hat.
Freuen Sie sich also auf UNESCO-Sonderbotschafterin Dr. Ute Henriette Uhofen und ihre Tochter Claudia Judith Jäger.
Und natürlich auf viele spannende Informationen zur U-Stiftung und ihren Projekten. Bleiben Sie dran, gleich geht's los.
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Herzlich willkommen zur Episode 192 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist die Woche des Podcaston und wir sind Teil einer weltweiten Bewegung aus mehreren tausend Podcastern.
Ja, unser Thema heute zu diesem Episoden-Special ist die U-Stiftung. Bildung für Kinder in Not und unsere Talkgäste sind Dr. Ute Henriette Uhofen und ihre Tochter Claudia Judith Jäger.
Die U-Stiftung unterstützt weltweit die Umsetzung der Sustainable Development Goals der UNO. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der UNESCO-Bildungsagenda 2030 für inklusive, gerechte und hochwertige Bildung. Umwelt- und Klimabildung sowie die Transformation der Bildung sind dabei integraler Bestandteil der Projektarbeit.
Ja, und als kleine, agile Stiftung, das ist natürlich was ganz Besonderes, versteht sich die U-Stiftung zugleich als Boutique für soziale Investitionen. Mit einem wirkungsorientierten Ansatz entwickelt und realisiert sie maßgeschneiderte Multi-Impact-Projekte, die mehrere dringliche Herausforderungen gleichzeitig adressieren und angehen. Also doch hochkomplex und einfach zugleich. Ziel ist es, mit begrenzten Mitteln maximale nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Die Gründerin Ute Uhofen setzt sich seit 40 Jahren ehrenamtlich für humanitäre Anliegen für die Ärmsten der Armen ein. Und 1994 wurde sie zur Sonderbotschafterin für das UNESCO-Programm Bildung für Kinder in der Not ernannt.
Und bis heute hat die U-Stiftung zur Realisierung von über 900 Hilfsprojekten in 103 Ländern weltweit beigetragen und rund 3 Millionen Kinder, Jugendliche und Frauen zu einem menschenwürdigen Leben verholfen. Der Fokus und die Mission der UNESCO ist täglicher Antrieb. Und Udo Hofen arbeitet seit, wie bereits erwähnt, 40 Jahren für Bildung für alle, gleiche Chancen und um niemanden zurückzulassen.
Und ihre Tochter Claudia Jerger lebte mehr als 20 Jahre in Italien und heute in Düsseldorf. Sie ist als stellvertretende Kuratoriumspräsidentin und für Kooperationen in der JU-Stiftung verantwortlich.
Ja, und zu den zentralen Anliegen von Claudia Jerger gehören Leave Nobody Behind, Chancengleichheit und die Überwindung der digitalen Kluft. Sie setzt sich gegen Kindersklaverei und Ausbeutung, für qualitativ hochwertige KI-Bildung, einkommensfördernde Maßnahmen durch Empowerment sowie Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels ein. Ihr Ziel ist es, nachhaltig und langfristig wirtschaftliche und hungerbedingte Fluchtursachen bestmöglich zu mindern.
Und damit steigen wir jetzt in unsere heutige Episode ein und begrüßen erst einmal ganz herzlich unsere Gäste Ute Ohofen und Claudia Jerger.
Lieber Oliver, lieber Michael, vielen, vielen Dank für diese schöne Einladung und natürlich an alle Hörer, vielen Dank, dass Sie uns folgen.
Ich danke ganz herzlich, dass wir dabei sein dürfen und wir freuen uns auf unser Gespräch.
Super Ute, Bildung ist heute eines der wichtigsten Hauptziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und steht natürlich auch im Mittelpunkt deiner Mission für die UNESCO. Du beschreibst Bildung als grundlegendes Menschenrecht. Warum ist dir oder grundsätzlich Bildung so wichtig?
Es ist erstens meine Mission für die UNESCO und Bildung versteht sich wirklich als ein grundlegendes Menschenrecht. Jeder Mensch muss das Recht haben, in die Schule zu gehen. Und der einzige Schlüssel zum Abbau der Armut ist auch Bildung. Ohne Bildung hast du eigentlich gar keine Chance, dein eigenes Leben zu bestreiten, beziehungsweise überhaupt einen Job zu bekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich eine weltweite Wahrheit und da, wo du tätig bist, noch viel mehr. Jetzt geht ja Bildung weit über die reine Wissensvermittlung hinaus. Es geht ja auch um Problemlösungsfähigkeiten. Wie resilient ist man? Wie viel kann man auch wirklich an Problemen aufsammeln und gut strukturiert abarbeiten? Kann man denn sagen, vielleicht sogar die These, dass Frieden untrennbar mit Bildung verbunden ist?
Absolut, absolut. Frieden ist untrennbar mit Bildung verbunden, das ist richtig. Und wenn Kriege in den Köpfen der Menschen entstehen, dann muss auch der Frieden in den Köpfen der Menschen verankert werden. Und das gelingt aber nur durch gegenseitiges Verständnis, durch Dialog und gemeinsame Werte für eine Welt, die wir leider nicht haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir heute eine hochwertige, inklusive und gerechte Bildung für alle Menschen haben. Das ist die Herausforderung für unsere Zeit, sie überhaupt zu bewältigen.
Zu den Kompetenzen, die mit Bildung verbunden werden, gehört ja auch das kritische Denken. Und die Content-Flut in unserer heutigen digitalen Zeit überfordert viele Menschen und die Grenzen zwischen Fakten und Manipulation, zwischen Nachrichten, Meinung und Entertainment verwischen. Siehst du die Gefahr, dass die eigene kritische Meinungsbildung gerade für junge Menschen dadurch immer mehr erschwert wird oder überwiegen für dich dann doch die Vorteile des Internets und der digitalen Medien für die Chancen der Bildung?
Bildung muss im 21. Jahrhundert weit über das reine Wissen, was wir bisher haben, hinausgehen. Es müssen Kompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Problemlösung stärken. Doch denken wir überhaupt noch kritisch? Oder lassen wir uns zunehmend von digitalen Inhalten überfluten? Dies könnte wirklich gefährlich werden, da unsere eigene Meinung verschwinden würde. Es muss doch alles in einem gesunden Gleichgewicht stattfinden. Und da müssen wir leider auch unser Hirn einschalten.
Ute, du bist seit den frühen 90er Jahren UNESCO-Sonderbotschafterin und die von dir gegründete JU-Stiftung hat ihre Wurzeln auch im UNESCO-Programm Bildung für Kinder in der Not. Es gibt aber ein prägendes Ereignis in Kalkutta, von dem du mir im Vorgespräch erzählt hast, das für die Gründung der Stiftung, ihre Namensgebung und deine Vision sehr wichtig war. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das war, denke ich, meine größte Begegnung in meinem Leben und meine wertvollste und sicher eine, die ich niemals vergessen kann und werde. Es war die Begegnung mit Mutter Teresa in Kalkutta in ihrem Mutterhaus. Und es war von mir ein inniger Wunsch, diese außergewöhnliche Persönlichkeit und Frau und Mutter für eigentlich alle Menschen, die sich aufgeopfert hat, kennenzulernen. Und ich habe die UNESCO sehr, sehr lange gebittet, dass sie einen Termin für mich bekommen. Und 4 Monate vor ihrem Tod hatte ich die Begegnung mit ihr. Und dann habe ich gesagt, oh Mutter, ich hatte so sehr Angst, dass ich sie einfach nicht mehr sehe, weil sie doch so krank sind. Dann sagte sie, nein, 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 der liebe Gott will mich noch behalten, weil ich muss noch für die Armen arbeiten. Und dann saß ich vor ihr, ich sage Ihnen, schlotternd wie ein Häufchen Elend und konnte nicht mehr reden. Sie saß nämlich in einer goldenen Sonne vor mir, obwohl das Dach überm Haus war. Und ich dachte immer, das gibt es gar nicht, das gibt es nicht. Die ist in der goldenen Sonne und es ist hier keine Sonne. Und das merkte sie, dass ich sehr unruhig wurde und ihr nicht mehr geantwortet habe. Und dann hat sie ihre Hand auf meinen Kopf gelegt. Und dann fing sie an, mir genau das zu sagen, was ich bis heute tue. Du musst für die Kinder sorgen. You must, you must, you must. Du musst ihnen Essen geben. Du musst ihnen Bildung geben. Du musst für sie immer da sein. Immer you must, you must, you must, you must, you must. Und hat immer die Tätigkeit, die ich tun sollte, dazu gesagt. Du kannst keine großen Dinge tun, aber viele kleine mit großer Liebe. Und das war für mich wie eingraviert in meinem Herzen. Und ich habe dann nach einigen Minuten das Sprechen wieder angefangen. Ich konnte wieder reden durch dieses Eindringliche, was sie mir in mich eingemeißelt hat. Und dann bin ich nach Hause geflogen und unterwegs schon habe ich auf dem Flug gedacht, ja, du darfst das einfach nicht verlassen, diese Arbeit. Mutter Teresa hat sie dir jetzt nochmal übertragen, weil ich hatte ja die erste Eingebung durch ein persönliches Schicksal, das ich verstanden habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, die Stiftung heißt You. And now it's about you.
Wow. Also Wasser in den Augen habe ich auch, allein schon von den Erzählungen. Ich kann noch ein bisschen sprechen, aber das sind natürlich extrem prägende Begegnungen und in dem Fall völlig verständlich und auch von uns natürlich eine Hochachtung, dass du seitdem aktiver denn je sozusagen diese Mission voranträgst und in die Welt auch bringst.
Wir machen eine kurze Pause, gleich geht es weiter nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Wir sind wieder zurück bei Turtlezone Tiny Talks. Sie hören die Episode 192 mit unserem Podcast-on-Special zur You-Stiftung und unseren Gästen Ute Ohofen und Claudia Jäger.
Claudia, ihr seid gerade erst wieder aus Westafrika zurückgekommen. Dieser Teil des afrikanischen Kontinents ist seit vielen Jahren eure Herzensangelegenheit und auch Gegenstand von Projekten der U-Stiftung. Deine Mutter ist ja auch Honorargeneralkonsulin der Republik Senegal. Mit welchen frischen Impressionen seid ihr denn zurückgekommen?
Ja, wir sind, wie gesagt, gerade erst zurückgekommen. Es ist natürlich jedes Mal ein... Ja, man kommt mit einem traurigen, aber auch mit einem freudigen Auge zurück. Afrika ist herausfordernd in jeglicher Hinsicht. Und natürlich, jedes Land ist anders. Wir haben uns insbesondere auf Westafrika konzentriert, eben der Senegal. Nicht nur, weil meine Mutter Generalhonorarkonsulin ist, sondern auch das Land liegt uns seit vielen Jahren am Herzen, weil es einfach auch, jetzt sage ich mal, ja, natürlich stabil ist und auch Vorteile für die Projektarbeit bringt. Man kann gut nachhaltig dort arbeiten und vom Norden bis zum Süden gibt es auch alle Herausforderungen. Ich will nicht sagen, die wir suchen, aber die Herausforderungen, die wir natürlich angehen möchten. Von Ernährungssicherheit bis natürlich Gesundheit, Zugang zu Gesundheitsversorgung, heute natürlich auch qualitative Gesundheitsversorgung. Aber auch alles, was mit Bildung zusammenhängt, wie ihr vorhin sagtet, inklusive Bildung oder eben Bildung für alle, ist ein großes Thema heute. Nicht nur, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN zu erreichen, aber auch natürlich, um Armuts-, Hunger- oder wirtschaftlich bedingte Flucht oder Migration bestmöglichst zu mindern. Da hilft uns Bildung, ganz klar, das ist der erste Punkt, aber es hilft uns natürlich auch, Jobchancen voranzubringen oder Einkommen von Eltern zu erhöhen, damit die Menschen Chancen im Land haben. Und das geht durch Bildung, durch Ausbildung, aber alles eben qualitativ. Wir dürfen nicht vergessen, Afrika wird generell, wie viele andere Länder, wie auch viele arme Länder oder generell die Länder in Asien, werden direkt in eine digitale Welt katapultiert, weil die werden vieles überspringen, was wir hier in Europa kennen. Wir haben mit Schulheften, mit Büchern, mit ganz vielen einfach gestartet oder damals vor Jahrhunderten angefangen. Und in Afrika ist immer, in Afrika werden die Menschen heute direkt in die digitale Bildung gebracht oder wir versuchen es immer mehr, weil wir eben da die größere Chance sehen, nicht nur um mit den limitierten Ressourcen von heute schneller, besser und auch eben mit geringeren Mitteln voranzukommen, sondern auch, weil wir viel mehr Menschen erreichen können, weil wir natürlich Material in allen Sprachen digital produzieren können und nicht drucken müssen in allen Sprachen oder auch Material verteilen. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Afrika wird sich verdoppeln und die Demografie wächst. Und deshalb müssen wir schnell sein. Impact ist für uns eben, wie gesagt, mit den limitierten Ressourcen so viel Menschen wie möglich zu erreichen. Und da hilft uns das Digitale.
Springen wir mal rein in ein ganz besonderes Projekt von euch im Senegal, Baraka. Es geht um nachhaltige Slumsanierung und darum, Slums bezahlbar in florierende legale Stadtviertel zu transformieren. Wie funktioniert das und wie sind die bisherigen Erfahrungen und Meilensteine in diesem Projekt?
Ein hochspannendes Projekt. Baraka vom Slum zum modernen Stadtteil ist ein Pilotprojekt, das findet in Dakar, in der Hauptstadt des Senegals, statt. Das Baraka war ein Slum mit circa 2000 Personen. Und also wie man wirklich ein Slum ohne Wasser, ohne Elektrizität, ohne sanitäre Versorgung, alles eben wie ein Slum wirklich aussieht, den haben wir transformiert und zwar auf derselben Fläche. Das ist ganz wichtig, weil sehr oft werden Slums einfach niedergewalzt und die Menschen wissen dann nicht wohin oder werden irgendwohin versetzt. Und deshalb, wir wollten auf demselben Grund, wo die Menschen gewohnt waren zu wohnen oder zu leben und wo sie vielleicht auch in der Nähe, sage ich mal, Tagesjobs hatten und sich zumindest ein bisschen ernähren konnten, haben wir komplett umgewandelt in eine Siedlung mit, sag ich mal, hygienischem oder eben modernen Sozialwohnraum, aber auch mit allem, was zu einem kleinen Dorf, sage ich jetzt mal, dazugehört. Schule, Kindergarten, eine kleine Krankenstation, Ausbildungsstätten, Jobmöglichkeiten für Eltern, für Jugendliche. Also alles, was so ein kleiner Stadtteil benötigt, um eben Chancen und Zukunft zu fördern. Unser Glaube daran ist natürlich, dass wenn Menschen sich ernähren können, wenn sie einigermaßen, jetzt sage ich mal, die Grundrechte gesichert wissen, wie eben Bildung, wie Ernährung, wie Wasser, dann können wir auch die Hoffnung haben, dass diese Menschen eben nicht migrieren werden.
Ja, Claudia, das klingt nicht nur spannend. Ich kann mich noch ganz lebhaft daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren, war Baraka ja eins dieser tollen Projekte, die ihr so in der Vision hattet. Wir hatten damals unser Gespräch ja geführt zum Thema schwarmbasierte Finanzierungen, wo viele mehr bewegen können. Und das jetzt schon zu sehen, auch diese Entwicklung und auch das Wissen, dass Entwicklungen manchmal länger brauchen als geplant, gerade wenn natürlich auch Umweltfaktoren beeinflusst sind, ist toll. Also Chapeau, Hut ab. Ich finde das ganz toll, was da entstanden ist und weiter entsteht und ausgebaut wird, weil diese Mikro, ja, Safe Harbors nenne ich sie mal, diese kleinen Ökozentren in einer Riesenstadt sind natürlich auch ein Strahlenwerk. Und da sind wir schon beim Thema, was mich natürlich auch interessieren würde, denn wie stark die Abstrahlwirkung von solchen tollen Pilotprojekten denn dann ist und wie offen und wie interessiert denn andere Regionen und Länder in Afrika oder Asien dieses Beispiel von Baraka lokal aufnehmen könnten oder sich vielleicht sogar auch schon interessiert haben, dafür es zu adaptieren. Und dann im gleichen Zug die große Frage, welche Voraussetzungen braucht es denn dafür?
Viele Fragen auf einmal. Ich versuche es nach und nach abzuarbeiten. Aber du hast recht, Michael, wir haben uns damals kennengelernt. Da war Baraka noch ein Traum. Heute ist das Projekt zu 90% fertiggestellt, also alle Häuser, die Ausbildungsstätten, vieles, vieles mehr ist bereits Realität. Natürlich arbeiten wir immer weiter daran, weil wir lernen extrem viel. Wir lernen jeden Tag in diesem Projekt. Es hat uns viele schlaflose Nächte bereitet, weil wir die, jetzt sage ich mal, die Herausforderungen oder was die Menschen auch für so ein Uplifting an eigenem, ja nicht nur Wissen, aber an eigenen Lebensveränderungen und Maßnahmen mitmachen müssen, hätten wir so gar nicht gedacht. Also Herausforderungen in jeglicher Hinsicht, nicht nur Hygiene-Sensibilisierungsmaßnahmen, aber auch wirklich, wo tut man den Abfall hin? Ja, den schmeißt man nicht einfach aus dem vierten Stock raus auf die Straße, sondern dafür gibt es die Müllablagerung, wo der Müll hinkommt und nicht mit offenem Feuer kochen. Ja, die eine Wohnung wurde abgebrannt, obwohl die Menschen über 3 Jahre eine Sensibilisierung mitgemacht haben. Also es ist herausfordernd in jeglicher Hinsicht, weil das sind oft Menschen, die Generationen in Slums gelebt haben. Und natürlich die Kinder und die Jugendlichen, die adaptieren sich besser und schneller, aber die älteren Menschen haben teils große Schwierigkeiten dabei. Das möchte ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen. Es ist ein absoluter Pilot auch in der Finanzierung, weil was unserem Hauptsponsor, ein ägyptischer Unternehmer und Philanthrop, der hat dieses Pilotfinanzmodell, sage ich mal, immer als Traum gehabt und wir wollten es einfach probieren, ob es klappt. Und zwar, es ist ja wichtig, dass so ein Projekt nicht nur von ausländischen Donors oder Spendern finanziert wird, sondern damit sich die afrikanischen Staaten es sich selbst leisten können. Und somit wurde eine Brückenfinanzierung ins Leben gerufen, wo praktisch 3/4 des Slum-Grundstücks für die Slum-Bewohner verfügbar oder jetzt sage ich mal neu gebaut wurde und 1/4 des Slums wird an, ja, ich würde sagen, eine Mittelschicht in Dakar oder eben von Senegalesen verkauft werden, damit sich das komplette Sozialprojekt damit decken kann. Und mit diesem Modell können wir beruhigt sagen, das werden wir auch, sobald das ganze Projekt fertiggestellt ist, dann natürlich alles aufschreiben und bewerten. Aber somit kann jeder Staat sich die Slum-Umbauten erlauben. Und das war uns sehr wichtig, weil die Ausrede ist immer in Afrika, ja, wir haben Slums, aber wir haben die Gelder nicht, damit wir da was tun können. Und das wollen wir damit eben zeigen, dass es möglich ist. Es gibt keine Ausreden mehr. Und ja, das ist wirklich mit eines der wichtigsten Dinge bei diesem Projekt. Und dadurch haben wir auch vom senegalesischen Staat bereits deren Anfragen erhalten und die werden selbst dieses Projekt als Beispielprojekt nehmen, um dann ihre Slums im Senegal nach und nach umzubauen oder umzuwandeln. Und das heißt, dieses Beispiel ist heute ein Staatsprojekt geworden. Der Staat wird es weiter skalieren und damit haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Und natürlich wird es übergreifend sein und es werden auch dann andere Staaten eingeladen von der Regierung selbst, um diese Projekte sich anzusehen, damit das weiter auch in andere Länder ja übergreifend stattfinden kann.
Genau so wie du es sagst, das ist auch Hilfe zur Selbsthilfe, um hintendran dann auch Voraussetzungen zu schaffen, dass es adaptierbar wird und nicht immer in Anführungsstrichen nur von einem in dem Fall großen und spendablen Geldgeber abzuhängen, sondern dass man das selbstständig auch dann hochfahren kann. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Blaupausenmodell für die Zukunft, nicht nur für den Senegal, sondern für viele Regionen in Afrika und in Asien, um dieses Beispiel auch möglicherweise dann zu adaptieren und auf Laufzeit auch zu alternieren, aufzubauen und die Grundidee weiterzubehalten. Erstmal vielen Dank dafür. Claudia, ebenfalls in Westafrika habt ihr ja nicht nur Baraka, man könnte glauben, das ist ja schon eigentlich das große Projekt. Nein, ihr habt auch noch andere langfristige Projekte für nachhaltige und zukunftssichere Dörfer. Und dabei geht es auch um die Kompetenzen und Chancen der armen, meist ländlichen Dorfbevölkerung, um die zu stärken. Wie sieht denn konkret so ein transformiertes Dorf dann aus? Wie kann man sich denn das vorstellen? Und an welchen Punkten setzt ihr denn jetzt mit der Erfahrung über die Jahrzehnte, die ihr habt, besonders an, damit diese Transformation nicht nur gelingt, sondern danach auch, du hattest vorhin ja erwähnt, von den Älteren und auch von den Jüngeren und von der Bevölkerung mitgetragen wird?
Ja, jetzt sag ich mal, ein Projekt heute wird natürlich partizipativ gemeinsam mit dem Menschen besprochen und auch gemeinsam aufgebaut. Als damals meine Mutter vor über 40 Jahren begonnen hat mit ihrer Arbeit, da war es natürlich noch so wie überall, ja, viele, sei es Touristen, aber eben auch Menschen, die einfach viel gereist sind, haben gesagt, ja, ich habe in Indien oder hier oder da ein Dorf gesehen und da fehlt ein Kindergarten, ich mache einen Kindergarten. Da wurde gar nicht nachgefragt, möchten die Menschen überhaupt einen Kindergarten? Das war einfach eine eigene Perspektive und man sah das und dachte, das braucht man. Heute ist es umgekehrt, man spricht und man bezieht die Menschen, die man begünstigen möchte oder die Dörfer, die man begünstigen möchte, sowie die lokalen Strukturen oder die öffentlichen Strukturen, zieht man mit in einen Projektaufbau ein, damit wir zuerst mal die dringendsten Herausforderungen erfahren und auch wissen, bis wohin können die Menschen mitgehen, was können sie leisten, was können sie machen. Nicht immer ist vielleicht zuerst die Schule die beste Wahl, vielleicht ist die beste Wahl zuerst mal die Landwirtschaft oder Ernährungssicherheit voranzubringen oder Gesundheit oder andere Dinge. Also ganz wichtig ist, dass jeder Aufbau gemeinsam mit der begünstigten Gruppe, die man ins Auge gefasst hat, stattfindet. Dann natürlich, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Wir haben zum Beispiel auch in vielen ländlichen Gebieten in Westafrika, wir nennen das Community Centers. Das sind zum Beispiel, weil eben so viele Schulen wie Afrika oder auch Asien heute oder in der Zukunft benötigen werden, können wir wahrscheinlich finanziell, und das sage ich nicht wir, sondern generell auch die Länder selbst, gar nicht mehr leisten. Das heißt, wir müssen versuchen, Strukturen zu schaffen, wo wir ganz viele Menschen gleichzeitig ausbilden können in derselben Struktur. Und deshalb haben wir begonnen, auch so ein kleines Pilotprojekt im Süden des Senegals an der Grenze zu Gambia. Das ist ein Community Center, wo wir praktisch die ganze Gemeinde voranbringen können. Das sind, sage ich mal, auch die Schulen, die es schon gibt, die in der Nähe sind, aber natürlich nicht auf einem qualitativen Niveau, können diese Räumlichkeiten buchen, je nach Uhrzeit, je nach Tag, und erhalten da zum Beispiel die Basis oder die Grundlagen für IT-Bildung. Jugendliche können nachmittags IT-Cafés und durch Video-Coachings verschiedene Berufssparten erlernen oder auch, jetzt sage ich mal, Kreativität entwickeln und einfach Zugang zu IT erhalten. Frauen werden abends für bessere landwirtschaftliche Tätigkeiten gefördert. Männer können bessere Wassertechniken oder wie kann man seine Felder auch, jetzt sage ich mal, im Klimawandel oder in Gebieten, wo es eben wenig Wasser gibt, besser durch Tröpfchenbewässerung oder sonstiges sich verbessern. Also das sind Strukturen, die praktisch eine ganze Gemeinde voranbringen können, je nach Interesse und je nachdem, was sie erlernen möchten. Das ist ein Beispiel. Und dann gibt es, du sagtest, auch die ländlichen Dörfer, die man umwandeln kann. Da kommt natürlich das Projekt Baraka uns als Lessons Learned zugute. Da geht es darum, dass wir Dörfer einfach nachhaltiger und erfolgreicher gestalten. Also da geht es wirklich dann darum, eine erste Schule zu implementieren, Lehrer fortzubilden, eine Krankenstation oder mit Apotheke aufzubauen, eben landwirtschaftliche oder Ernährungssicherheit voranzubringen. Das sind kleinere Maßnahmen, wo jeder mitmachen kann, weil da geht es wirklich darum, ein Dorf, und die sind meistens ja nicht sehr groß, als Beispiel für das nächste Dorf voranzubringen. Das soll auch ein bisschen ein Ansporn sein, für alle mitzumachen, auch von den Menschen selbst initiiert, damit die sich selbst voranbringen. Und diese Dörfer werden wieder zu, wir nennen das Change Agents, das heißt, die können auch das Nachbardorf beraten, wie man was verbessern kann, wie man besser vorankommt, wie man mehr ernten kann oder eben mit Wasser besser umgeht. Ja, das sind kleine Beispiele, die viel bewirken können, damit auch, sage ich mal, die Landflucht, die gibt es ja genauso in Afrika wie sonst wo, Richtung der großen Städte eben auch abnimmt. Dass auch Landwirtschaft wieder attraktiv wird für die Jugendlichen und die Jugendlichen dort auch Chancen haben auf Verdienst.
Ich möchte gern nochmal bei diesem Thema Vertrauensbildung bei der Dorfbevölkerung nachfragen. Das ist ja sicherlich immer ganz wichtig am Anfang eines Projektes, so in der ersten Phase. Du hast ja gerade auch schon geschildert von diesem dialogbasierten Ansatz. Welche Rolle spielen eigentlich die Frauen im Dorf dabei?
Das sagen nicht wir, sondern das sagt die ganze Welt. Aber es ist so, empower women, you empower a nation. Und das ist so, die Frauen sind die treibende Kraft. In armen Ländern sind Frauen einfach diejenigen, ich meine, das sind diejenigen, die die Familien versorgen, die dafür, die schauen, ob die Kinder in die Schule können und gehen und ob sie genug zu essen haben. Männer sind in solchen Kontexten meist, ja, die kann man nicht so gut greifen. Die haben teils andere Interessen, die wandern viel, da geht's von einem Dorf zum anderen, dann geht es Richtung Stadt, also die sind nicht so greifbar. Eine Frau ist eine Person, mit der man etwas aufbauen kann, die da ist, die sich um die Kinder sorgt, die sich um die Familie sorgt, die guckt, dass das kleine Feld oder was auch immer sie tut, dass sie besser vorankommt und ist auch bereit zu lernen und sich weiter zu bilden oder voranzukommen. Also Frauen sind die entscheidenden Personen.
Also das sind eigentlich die Change Agents, von denen du auch gesprochen hast, in persona dann.
Absolut, absolut. Natürlich, heute machen wir auch viel mit Grassroots Communities oder Organisationen. Das heißt, Jugendliche sind ganz wichtig, weil das der größte Teil ist der Bevölkerung, Kinder und Jugendliche. Und die muss man mitnehmen, die muss man mitbegeistern können. Ja, es ist die Zukunft und deshalb müssen wir gucken, dass die gut ausgebildet sind, dass die wirklich ja auch Qualität in der Bildung erhalten.
Mikro- und Kleinunternehmen spielen ja in Afrika eine wichtige Rolle und bedeuten Chance und Perspektive für die Menschen. Aber es braucht dafür ja nicht nur betriebswirtschaftliche Kompetenzen, sondern auch Zugang zum Markt. Wie geht ihr bei euren Projekten für Unternehmertum, Digitalisierung und Einkommen da konkret vor und welche Hilfe wird dort am meisten benötigt?
Da kommt auch wieder die Frauenfrage. Und zwar, Frauen sind oft von den Finanzinstituten, ja, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber wissen oft nicht, ob sie überhaupt angenommen werden oder dahin dürfen oder wie das funktioniert, ein Bankkonto aufzumachen oder einen Kredit zu erhalten. Also da arbeiten wir auch viel mit Frauen, die eben einfach jetzt, sag ich mal, das Wissen erhalten, wie sie Kredite erhalten können. Zu ganz vielen Projekten machen wir auch noch Mikrokredite, eben insbesondere für Frauen. Die werden dann mit Banken, bei Banken hinterlegt und natürlich die Bedingungen verhandelt, damit Frauen da Zugriff haben können, um in ihrem Gewerbe, was sie schon tun, sich zu verbessern oder eben auch die notwendigen Ressourcen zu beschaffen, was sie benötigen und natürlich auch Fähigkeitsbildung. Also es kommt immer drauf an, wie groß auch oder wie klein ein Projekt ist. Ja, man kann von Kleinem schon sehr viel tun, dass man einfach Frauen auch empowert. Das heißt, wir schicken die nicht mehr, auch wenn es Analphabeten sind, nicht auf die Schulbank und sagen, sie müssen jetzt lesen und schreiben lernen, sondern die werden empowert, relativ, sage ich mal, nicht einfach, aber relativ schnell, damit sie in dem, was sie eh schon tun, sich verbessern können. Und dann natürlich auch mit dem Wachstum, die sind auch die meisten schon in Interessensgruppen zusammengeschlossen, dass dann diese Interessensgruppe von Frauen zum Beispiel, die jetzt, sag ich mal, Säfte produzieren, ja, oder im Getreide-Business tätig sind. Zum Beispiel Frauen, die verbringen oft den ganzen Tag damit, die zu enthülsen, ja. Also da wird draufgeschlagen mit diesen großen Stöcken in der Schüssel, um eben den Reis aus der Hülle zu bekommen. Nur ein Beispiel, eine Enthüllungsmaschine oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, schon bereitzustellen, schafft den Frauen natürlich viel mehr Zeit für andere Dinge, für weitere Arbeiten, für den Haushalt, für die Kinder und kann schon extrem viel bewegen, weil natürlich auch somit die Produktion zunimmt. Ja, dann können sie auch mehr Geld verdienen mit dem, was sie produziert haben, weil sie einfach mehr an Menge haben. Und also es gibt ganz viele, je nach Projektgröße, Möglichkeiten, da das passende Projekt für die Menschen zu finden, wenn man sich eben mit ihnen austauscht, wenn man weiß, was sie tun und wenn man weiß, was sie auch leisten können. Wie gesagt, wir wollen nicht komplett, das können wir auch nicht. Dafür hat, glaube ich, heute niemand die Ressourcen, dass wir sagen, wir können alle Menschen komplett ausbilden und in die Schule schicken oder eben lesen, schreiben und IT lernen. Das wird nicht gehen. Und deshalb in dem, was sie schon können oder wofür sie Fähigkeiten oder Interessen zeigen, da setzen wir an und da werden sie gefördert.
Sehr, sehr spannend, Claudia. Also ich glaube, wenn ich mir das so anhöre, gerade weil wir ja auch viel mit KI jeden Tag uns mehr und mehr beschäftigen, sind das vielleicht dann wieder die Fähigkeiten, die dich dort, um bei der Anekdote zu bleiben, die Spreu vom Weizen trennen und am Ende des Tages doch dann wieder genauer und menschlicher machen, weil du eben nicht abhängig bist von Technologie, sondern noch weißt, woher du kommst. Du hast die Ursprünge noch in den sozusagen Tätigkeitsfeldern in den Genen drin und kannst die auch weiterbringen mit diesem Empowerment, was du beschreibst, mit der Freude, auch mit dem Stolz und dem Verständnis, dass es nicht selbstverständlich ist, diese Fähigkeiten zu haben. Und das in der Kombination ist natürlich eine Win-Win-Situation. Lass uns mal nach Asien springen, in dem Fall Bangladesch. Da habt ihr ja auch ein spannendes Projekt für ein mobiles Klassenzimmer. Ich habe mir da im Briefing immer gedacht, das fliegende Klassenzimmer, aber es ist das mobile Klassenzimmer. Fahren dann auch eben bis in die Armenviertel rein und das ist eine Ergänzung für das lokale Schulsystem. Oder würdest du sagen, mehr? Es ist die einzige Chance für diese Kinder auf Bildung und gerade eben für Kinder, die sonst oder trotzdem noch zusätzlich viel arbeiten müssen.
Ja, und zwar, das sind keine Busse, die zu den Schulen fahren, sondern das sind wirklich Schulen. Wir haben Busse transformiert in Klassenzimmer, wie du sagtest, und wo der komplette Schulunterricht stattfindet. Also in diesem Schulbus sind zwei Lehrer, da ist natürlich ein Fahrer und da ist sogar IT, unglaublich, aber wahr, die haben ein Solardach, diese Busse, und können qualitative und inklusive Bildung voranbringen, wo es keine gibt. Also diese Busse haben feste Stationen für ein Schuljahr jeweils oder eben einen ganzen Schulzyklus und fahren die Standorte an, wo es entweder keine Schule gibt oder wo die Schule zu weit entfernt ist, wo die Kinder oder die Eltern die Kinder nicht hinlaufen lassen, weil es einfach gefährlich oder eben zu weit ist. Oder eben zu Slums, wo es auch keine Schulen gibt. Und diese mobile Art von Bildung, gleichzeitig aber eben hochwertige Bildung, ist unglaublich spannend, weil zum Beispiel diese Busse auch abends Arbeitskinder mitfördern. Kinder, die arbeiten müssen, das beschäftigt mich extrem stark, weil ich gesehen habe, wie die Kinder arbeiten. Ich war in Fabriken, ich war wirklich vor Ort und habe mir das angeschaut. Da reichen Tränen nicht. Also das ist leider eine Realität, die unvorstellbar ist. Und diese Busse können abends, wenn die, jetzt sage ich mal, die normalen Schulstunden an den Standorten, die der Bus angefahren hat, zu Ende sind, werden Kinder vor Fabriken aufgefangen und erhalten da dann noch Bildung, solange sie lernen können, erhalten aber auch etwas zu essen. Das ist ganz wichtig, weil die natürlich sind die ausgehungert und wer hungert oder krank ist, der ist ja nicht aufnahmefähig für das Lernen natürlich. Gleichzeitig aber haben die Kinder auch vielleicht zum ersten Mal oder in Jahren einen Platz, wo sie wirklich Kind sein können, also wo sie miteinander spielen, wo sie auch natürlich die psychosoziale Unterstützung erhalten, damit sie sich austauschen können, damit sie über ihre Probleme sprechen können, damit sie auch einen Ansprechpartner haben. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich.
Ja, ich glaube, das ist eine tolle Sache, gerade wenn du das so beschreibst, dass der Bus dann auch wirklich für ein ganzes Jahr dann auch einen stabilen Anlaufpunkt darstellt und dann bringt das nicht nur Bildung, sondern auch ja so einen gewissen Sicherheitspunkt, eine neue Community, außer dieser grausigen Vorstellung, dass Kinder dann wirklich auch diese harte Arbeit machen müssen und dann dürfen Kinder auch wieder einmal Kind sein. Und die Bildung, die ihr dort zu den Kindern bringt, sorgt damit ja auch für Chancen und eben auch im Besonderen bei den Mädchen. Denn diese Möglichkeit, dann wieder eigentlich Kind sein zu dürfen, ist bei uns ja wahrscheinlich ganz selbstverständlich, aber es ist eben alles andere als selbstverständlich. Wie viel Überzeugungsarbeit müsst ihr da leisten und gibt es auch Widerstände jetzt vor Ort von einer Gesellschaft, in der ja leider Kinderarbeit bei den Ärmsten ja immer noch fast zum Normalzustand gehört?
Absolut. Zu Beginn natürlich insbesondere in den Slums musste Sensibilisierungsarbeit geleistet werden, damit die Eltern oder die Mütter wissen, dass morgen ein Bus kommt, das eine Schule ist. Da werden Kinder nicht entführt oder eben, wie du sagst, auch nicht zur Arbeit gefahren, sondern Das ist ein sicherer Ort für sicheres Lernen. Das war gar nicht so einfach. Also gerade zu Beginn, wo der Bus zum ersten Mal bei einem Standort ankam, da kamen die Mütter oder Eltern oder irgendein größere Bruder, die kamen alle mit und wollten auch sehen, was das ist. Und bevor sie überhaupt das Kind oder die kleinere Schwester oder einen kleineren Bruder in den Bus gelassen haben. Dann kam noch von den Eltern eben die Anfrage, ob wir den Bus nicht in einer ganz bestimmten Farbe, der ist ganz hell lila, also seltsam, aber die wollten das, dann erkennen sie ihn sofort von Weitem, ja, und wissen, das ist der Bus, das ist die Schule. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, um dieses Vertrauen aufzubauen. Heute haben die Kinder und die Eltern das Gefühl der absoluten Sicherheit und haben auch keine Angst davor. Es hat sich sogar noch Weiteres ergeben und das sind dann manchmal die ganz, ganz schönen Erfahrungen in einem Projekt. Es gibt eine, gerade in Bangladesch, junge Ärzte, die sich in eine Art Vereinigung zusammengeschlossen haben. Und diese Ärzte, wo die zum ersten Mal diesen Bus gesehen haben, haben die gesagt, was ist das? Dann haben wir erklärt, oder eben die Lehrer in den Bussen, was hier geschieht und für was dieser Bus transformiert und realisiert wurde. Und jetzt kommen diese jungen Ärzte, die Uni-Abgänger sind, zu den Bussen, zu den Standorten, kontrollieren die Kinder, also medizinisch helfen ihnen, wenn irgendwas ist, und gehen sogar heute in die Slums zu den Eltern für die Gesundheitsversorgung.
Ja, das ist ja toll. Also das heißt, neben der Bildung auch noch wenigstens eine Basisversorgung auf gesundheitlicher Basis. Und wenn es dann in der Familie vielleicht auch nochmal wirklich dramatisch wird, zumindest einen validen Ansprechpartner auf der ärztlichen Seite zu haben, ist ja Gold wert.
Absolut. Und das ist wirklich ein Side-Effekt. Den hatten wir gar nicht mit eingeplant. Also das kam dann. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit den Menschen, mit den Ländern arbeiten, dass eben, jetzt sage ich mal, jeder so ein bisschen seinen Teil dazu tut. Ja, dann funktioniert ein Projekt. Und das ist auch das Schöne, weil dann ist es wirklich partizipativ in jeglicher Hinsicht.
In den letzten Minuten haben wir bereits einige spannende Projekte der JU-Stiftung kennengelernt. Und da könnten und sollten wir vielleicht eine ganze Podcast-Reihe daraus machen. Noch viel, viel mehr Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer im Netz unter ju-stiftung.de. Menschen fragen sich oft, was ihre Spende bewirken kann. Eure Antwort ist da: bereits 1 Euro im Monat kann Bildung für Kinder und Jugendliche fördern und ihnen damit Chancen für einen Weg in ein selbstbestimmtes Leben ebnen. Dafür habt ihr die Kampagne Mein Euro zählt ins Leben gerufen? Können also solche regelmäßigen kleinen Spenden mehr sein als nur eine Geste?
Ja, sie kann Wirkung entfalten. Da ist natürlich klar, das ist eine Kampagne und da suchen wir wirklich jedermann und so viele Menschen wie möglich, die mitmachen. 1 Euro im Monat ist, ja, kann sich hoffentlich jeder noch leisten, weil weniger als ein Kaffee, als der Preis eines Kaffees. Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, 1 Euro im Monat regelmäßig. Und damit fördern wir Projekte. Das sind die grundlegenden Menschenrechte, sage ich jetzt mal einfach. Das ist Ernährungssicherheit, also Projekte gegen Hunger, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe und Bildungsprojekte und Gesundheitsversorgungsprojekte. Alle drei Themenbereiche sind Hilfe zur Selbsthilfeprojekte und wir werden die auch dokumentieren auf der Landingpage meineurozählt.de. Jeder kann mitmachen und natürlich, es kann extrem viel bewirken, wenn wir uns alle zusammentun. Es soll vielleicht auch eine Kampagne sein, wo wir einfach sagen, wir stehen wieder mal zusammen. Das ist etwas, da kann jeder mitmachen und wir tun uns zusammen für die Welt.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wer jetzt Teil einer aktiven Bewegung sein und die JU-Stiftung unterstützen möchte, findet alle Infos unter www.mein-euro-zählt.de. Ihr Euro zählt. Claudia, wir sind schon fast am Ende dieser Sendung, aber ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, mit euch über die Herausforderungen für Stiftung und Wohltätigkeitsorganisationen zu sprechen. In dieser besonderen Podcaston-Woche stellen ja tausende Podcaster weltweit entsprechend viele Wohltätigkeitsorganisationen, Initiativen, NGOs und Stiftungen vor. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es gilt also, die Menschen und ihre Herzen zu erreichen, aber ja auch Projekte langfristig zu finanzieren. Und so viele Probleme, wie es auf der Welt gibt, gibt es natürlich auch eine Art Konkurrenzsituation der guten Sache. Wie geht ihr als kleinere, agile Stiftung damit um? Was sind für euch so die größten Herausforderungen und wie wichtig sind für euch Unternehmen als Unterstützer und Partner?
Unternehmen sind extrem wichtig. Wir arbeiten auch viel mit Unternehmen. Natürlich auch in der Wirtschaft sind heute die Herausforderungen viele. Nicht jeder kann überall präsent sein und die Spenden sind heute sicher nicht mehr so viele wie zuvor. Und natürlich müssen wir da auch unsere Projektarbeit anpassen und auch verändern. Deshalb konzentrieren wir uns hauptsächlich, also nicht nur für die Unternehmensprojekte, sondern generell, wir nennen das Multi-Ansatz-Projekte, wo wir mit einem einzigen Projekt mehrere Themen bewältigen können. Da gibt es viele Beispiele, aber nur ein Projekt wie diese Gemeinde, das Gemeindezentrum, was ich vorhin sagte, wo eben eine ganze Gemeinschaft vorangebracht wird, gleichzeitig aber auch einkommensfördernde Maßnahmen geschaffen und aufgebaut werden. Diese Zentren sind wie, muss man verstehen, wie ein kleines Mikrounternehmen. Das heißt auch, sie sind selbsttragend. Also was wir bei jedem Projekt versuchen und voranbringen möchten, ist, dass jedes Projekt selbsttragend ist. Das heißt, nach der Realisierung oder kompletten Implementierung muss sich das Projekt entweder selbst finanzieren. Das heißt also auch Ausbildungs- und Schulprojekte werden aufgebaut wie ein Mikrounternehmen, muss man sich das vorstellen. Oder sie werden von verantwortlichen Gemeindeträgern oder Interessensvereinigungen übernommen und weitergetragen. Also wir müssen die Projekte so anlegen, dass sie auch in der Verantwortung dann der Länder oder der Menschen oder der Interessensgruppen oder der Vereinigungen vor Ort getragen werden können. Das heißt, wir sind nicht ein Leben lang für ein Projekt verantwortlich, sondern es muss auf eigene Füße gestellt werden.
Das ist ja auch beeindruckend. Das heißt, ihr seid da jetzt nicht so die Lebensretter auf Dauer, ihr seid mehr wirklich die Möglichmacher, die Kreatoren, die Unterstützer, die an der Seitenlinie stehen, das Coaching übernehmen, aber auch dann diesen Personengreif oder diese Mannschaft sozusagen auch in die Liga des Lebens schicken wollt und da auch die Befähigung gestalten könnt, dieses Leben dann auch anders, besser, lebensfähiger zu gestalten. Und das natürlich ein toller Ansatz. Wir machen eine kurze Pause und gleich geht es weiter nach unseren Sponsorenhinweisen.
Sie planen einen eigenen Podcast für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Ihre Stiftung? Dann ist unser Team vom Podcast Production Service sehr gerne Ihr erfahrener und professioneller Partner. In unserem Podcast-Studio in Karlsruhe und bundesweit bei Ihnen vor Ort oder auf Events, Messen und Kongressen realisieren wir erfolgreiche Podcast-Formate und helfen Ihnen mit einem modularen Service-Paket. Mehr Informationen im Web unter podcastproductionservice.de.
Hier kommt die Geschenkidee mit Emotion. Ein persönlicher Song ist das perfekte Geschenk zu allen Anlässen. Für Familie, Freunde und Kollegen. Einzigartig und originell. Mit einer gestaltbaren Design-Grußkarte. Alle Genres, vom Popschlager bis Metal. Viele Sprachen und volle Kontrolle über Lyrics und Stil. Jetzt Freude schenken. Mehr Infos im Web unter geschenkidee-ki-song.de.
Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 192 mit unserem Podcaston-Special zur U-Stiftung und unseren Gästen Ute Ohofen und Claudia Jäger.
Jetzt noch ein kleiner Abschlussfrageblock von mir persönlich. Zwei kleine Fragen, Claudia. Du bist ja als Tochter ja auch von Deutschlands bekanntester Charity Lady groß geworden, hast in Italien studiert und hast viele Jahre dort auch gelebt und gearbeitet. Siehst du jetzt als polyglotter Mensch kulturelle Unterschiede in der Welt im Umgang mit dem Thema Spenden und Wohltätigkeit? Und wie viel bedeutet es dir jetzt seit 15 Jahren selber in der Stiftung und damit auch in quasi eurem gemeinsamen Herzensprojekt getrieben und initiiert von deiner Mutter, diese verantwortungsvolle Rolle auch wahrzunehmen und täglich auch zu repräsentieren?
Ich bin ein bisschen mit dem Gedanken, man muss über den Tellerrand hinausschauen, ja, aufgewachsen. Mein Großvater hat schon sehr viel in der Welt, im Senegal übrigens, gemacht, also sozial. Ja, ja, man trifft sich immer wieder.
Man trifft sich immer wieder.
Also ein bisschen sage ich immer, es liegt auch ein bisschen im Blut. Aber ich muss sagen, ich musste es lernen, wo ich das erste Mal mit meiner Mutter in ein Slum, das war Baraka übrigens, gereist bin, war das für mich alles. Ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, in so einer Umgebung zu sein. Ich hatte Angst, ich werde krank. Ich hatte Angst, die Menschen tun mir was. Also ich musste wirklich lernen und bin reingewachsen in die Arbeit und muss schon fast sagen, es ist für mich eine Art, ja, ich muss es tun. Es ist nicht nur, jetzt sage ich mal, für die Menschen vor Ort, es ist auch für uns. Es ist natürlich, wenn wir die Welt ein bisschen menschenwürdiger gestalten können, dann hilft es natürlich nicht nur, jetzt sage ich mal, Europa, sei es Migrationsflüsse oder sonst etwas, sondern es hilft uns wirklich zu verstehen. Es hilft dem Frieden, es hilft Kulturen und auch Länder im Inneren besser kennenzulernen. Und man kann da eine richtige Leidenschaft dazu entdecken. Und das ist es für mich. Vieles, was ich sehe in der Welt, macht mich extrem wütend. Weil ich sage, es kann einfach nicht sein, dass das Schicksal eines Menschen entschieden wird, wo es geboren wird. Ich meine, ich hatte Glück, ich bin in Europa geboren, aber wäre ich in einem Slum in Afrika geboren, sind meine Chancen schon mal ganz anders. Und das darf nicht sein. Jedes Kind muss ähnliche Chancen haben oder zumindest die grundlegenden Menschenrechte wie Bildung, Ernährung und Medizin, wenn es krank ist. Ja, also es muss eine gerechtere Welt geben und dafür wirklich, dafür brenne ich, weil ich sehe Dinge, die dürfen im 2026 einfach nicht mehr existieren.
Vielen Dank für dieses ja wichtige und persönliche Schlusswort. Damit sind wir auch schon am Ende dieser besonderen Episode von Turtle Zone Tiny Talks. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ute und Claudia, dass ihr heute unsere Gäste wart.
Vielen Dank, Oliver, Michael. Vielen Dank an die Hörer. Und ich fand es auch spannend und natürlich jederzeit gerne, weil ich glaube, es gibt viel zu erzählen, was in der Welt so los ist. Danke.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit. Sie haben gemerkt, Passion ist hier das Wort des Tages. Das ist ein ganz wichtiges Thema und informieren Sie sich weiter über die Projekte der JU-Stiftung online. Die Webadresse finden Sie dann auch in den Shownotes zu dieser Sendung.
Und wenn Sie noch weitere engagierte Wohltätigkeitsorganisationen weltweit und ihre Projekte kennenlernen wollen, dann hören Sie gerne auch in weitere Podcasts im Rahmen der laufenden Podcaston-Woche rein.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei Turtle Zone Tiny Talks mit dabei sind. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und werfen Sie doch auch einmal einen Blick in unsere Mediathek mit mittlerweile über 190 spannenden Themen und Episoden.
Es verabschieden sich Oliver Schwarz
und Michael Giebert.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.